Das bedeutet dienstwillig und demütig. Also eigentlich die Gesinnung eines Dienenden. Und das kennen wir ja auch vom christlichen Sprachgebrauch. Es wird ganz oft Demut so gedeutet, Demut, das ist Mut zum Dienen. Das kennen Sie auch, ne? Und es ist tatsächlich etwas sehr Kostbares. Denn Gott ehren und Menschen dienen, das ist unsere wichtigste Aufgabe. Allerdings steckt in dem Wort Demut noch mehr. Als sprachliche Synonyme werden auch Bescheidenheit, Ergebenheit, Anspruchslosigkeit und Unterwürfigkeit angeboten. Das zeigt den anderen Touch, der irgendwie immer mitschwingt. Ich habe schon als Kind oder als Jugendliche erlebt, wenn jemand von Demut spricht, dass dann schon eine besondere Betonung reinkommt und ein gewichtiger Blick. Also wir als Christen, als Brüder und Schwestern sind doch alle sehr demütig. Das habe ich als Kind schon gespürt, dass sich da irgendwas verändert in der Art, wie man spricht. Geschichtlich und kirchengeschichtlich gab es auch Missbrauch in der Rede von der Demut, um sich Menschen gefügig zu machen. Das müssen wir einfach anerkennen, dass das vorgekommen ist. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Francisco de Osuna, der war ein Zeitgenosse von Luther, aber er hat wo ganz anders gelebt und war anders geistlich geprägt. Das ist ein spanischer, mystischer Theologe und Ordensreformator. Das möchte ich Ihnen mal vorlesen. Manche verstehen unter Demut kränkliches Aussehen und Niedrigkeit, die sich in Haltung, Kleidung und Benehmen manifestiert. Manche verwechseln die Demut mit Feigheit und Furcht, von denen einige beherrscht sind, sodass sie sich nicht an große Dinge wagen. Schließlich meinen einige, es sei demütig, über keine Fähigkeiten zu verfügen oder die vorhandenen nicht zu nutzen und sie zu verbergen. Alle diese Auffassungen sind falsch und haben nichts mit der Demut zu tun. Ich hätte zu gerne gelesen, wie er dann die Demut beschreibt, aber das habe ich nicht gefunden. Was ist Demut dann? Ich möchte Sie auch auf eine andere Sprachlinie hinweisen, vom Lateinischen abgeleitet. Im Lateinischen heißt Demut humilitas. Ursprünglich wurde ja das Neue Testament in Griechisch geschrieben. Und die ersten Übersetzungen des Neuen Testamentes waren ins Lateinische, die Vulgata. Und da wurde das Wort Demut ja auch mit dieser Humilitas dann ausgedrückt. Und interessant ist, dass diese Sprachwurzel sich in vielen Sprachen wiederfindet. Im Englischen ist Demut Humility und im Französischen Humilité und im Spanischen Humildad und im Italienischen Humilta. Überall immer ist diese Wurzel humilitas drin. Die Demut, wie wir es im Deutschen, ist ein Sonderfall. Sprachlich verwandt, interessanterweise, ist humilitas mit Humus. Humus kam heute schon in der Gebetsgemeinschaft vor. Das ist die beste Erde, das organisch Wertvolle, der Boden, der alles in sich hat, um neues Leben hervorzubringen. Genesis 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn Erde bist du, zur Erde musst du wieder zurück. Einer meiner ersten geistlichen Lehrer war Rektor Fink, ein Theologe und früherer Gärtner im Diakonissenkrankenhaus in Dresden. Und der hat uns immer vorgeschwärmt, wenn man in Humuserde arbeitet, kriegt man nie schmutzige Hände. Ganz saubere Hände nach Arbeit mit Humuserde, das ist nicht wie wenn man im Dreck gespielt hat. Das fiel mir jetzt wieder ein. Daraus lässt sich ableiten von diesem Gedankengang, dass Demut im Sinne von Humilitas mich erdet, mich meine Vergänglichkeit und meinen Platz in dieser Welt richtig einschätzen lässt. Auch auf einer theologischen Webseite habe ich ein erklärendes Statement gefunden. Das möchte ich Ihnen vorlesen. In der heutigen christlichen Spiritualität wird Demut nicht mehr als ein sich klein machen oder als Leugnen des eigenen Wertes gesehen, sondern als realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seiner Position in der Welt. Seiner eigenen Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes, aber zugleich seiner Würde und seinem Wert als Geschöpf und Kind Gottes. Die Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Sie ist eine Haltung und beschreibt die innere Einstellung eines Menschen zu Gott. Die hebräische Wurzel des Wortes Demut enthält die Bedeutung von sich beugen oder herabbeugen. Demut wird schon im Alten Testament dem Hochmut entgegengesetzt und Hochmut ist, sich selbst mit Gott auf eine Stufe zu stellen. Meine persönliche Schlüsselstelle dazu, die mir persönlich viel bedeutet, ist aus 1. Petrus 6, Vers 7. Nach der Elberfelder Übersetzung. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Achtung, jetzt kommt es wahrscheinlich anders, als Sie denken. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Meistens ist es so bekannt, der eine Satz, so demütigt euch unter die Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, Punkt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch, Punkt. Aber diese Lesart, wie es in der Elberfelder Bibel ist, entspricht dem griechischen Text grammatikalisch. Das habe ich nachgeguckt. Und das finde ich spannend. Ich lese es nochmal vor, achten Sie mal drauf, welchen Sinn das macht. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Davor Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das gibt es auch schon im Alten Testament. Merken Sie etwas? Wenn man das so versteht, ist Kern der Demut nicht klein von uns zu denken. Nicht darum geht es in der Demut, sondern in der Demut geht es darum, groß von Gott zu denken. Praktische Demut leben wir, wenn wir unsere Alltagssorgen Gott hinschmeißen und sie dann auch loslassen. Die Puzzleteile, die wir in der Hand haben oder die Scherben, die Bruchscherben, ihm übergeben. Wenn wir die Sorgen festhalten, überschätzen wir unsere Kompetenz und wollen selber allmächtig sein. Letztlich finde ich auch, wenn wir Gott im Gebet zu genau vorschreiben, was er genau machen soll, damit auch bitte unser Problem gelöst wird, greifen wir auch in Gottes Wirkungsbereich ein. Denke ich auch nicht, dass uns das unbedingt zusteht. Jesus hat gesagt, dein Wille geschehe. Ich fasse das mal zusammen. Demut heißt, anerkennen, dass Gott die Souveränität und Macht hat. Demut heißt, glauben, dass er sich um meine Sorgen kümmern wird und dass er handeln wird nach seinen vollkommenen Plänen und nach seiner Weisheit. Demut heißt auch, ich kann mich unterordnen, ihm, dem Allerhöchsten und auch anderen Menschen. Demut ist nicht Schwäche. Im Englischen gibt es auch noch ein anderes Wort für Demut, Meekness. Das ist, da kommt Sanftmut, Milde mit rein. Und im Englischen gibt es ein schönes Sprichwort, Meekness isn't weakness. Meekness is possible in strength. Also nochmal, Demut ist nicht Schwäche, Demut ist möglich in Stärke. Das ist mir wichtig, dass Sie das heute mitnehmen. Ein biblisches Beispiel dafür ist Johannes der Täufer. Das war schon ein souveräner Mann, standhaft, voller Sendungsbewusstsein und Klarheit. Der stellt sich vor kleine Leute, aber der stellt sich auch vor römische Soldaten, vor Schriftgelehrte und sogar vor König Herodes und ruft zur Buße und zur Umkehr auf. Das war kein Pappenstiel. Er weiß, wer er ist und was er zu sagen hat. Aber gleichzeitig sagt er, ich bin nicht wert, dass ich dem Messias die Schuhriemen löse. Das geht beides zusammen. Der amerikanische Psychologe Henry Cloud sagt es so, Demut hat damit zu tun, dich so wahrzunehmen, wie du wirklich bist, mit beidem, Schwächen und Stärken. Und ich ergänze jetzt noch, und deinen Platz vor Gott realistisch zu sehen. Das war Punkt 1. Ein falsches Verständnis von Demut ist die Antwort 1 auf die Frage, was hindert uns, in unsere Stärke hineinzuwachsen. Gedankengang 2. Hineinwachsen hängt schlicht und einfach vom Vorgang des Wachsens ab. Wenn ein Kind nicht weiter wächst, wird die hübsche Jacke in Größe 74 nie passen. Wenn ein Mensch nicht weiter wachsen würde, müsste seine Haut auch nicht wachsen. Stagnierendes Wachstum ist ein Hinderungsgrund, stark zu werden. Wie kann das aussehen? Ich bin ja auch so eine gartenbegeisterte Frau und arbeite gerne im Garten. Ich habe mir Zinienpflanzen gekauft, 10 Stück. Und eine davon ist einfach total verkümmert. Nicht gewachsen, keine Blüte angesetzt, obwohl ich alle im gleichen Beet habe, alle gleich gegossen habe, da keine Schnecken dran waren. Also einfach nicht weitergewachsen. Und das ist auch für uns Menschen wichtig, dass wir weiter wachsen, dass wir uns entwickeln. Geistlich, aber auch emotional, auch als Persönlichkeit. Die Bedeutung von Wachsen haben wir manchmal nicht auf dem Schirm. Es gibt Menschen, die denken, oh, wenn ich meine Berufsausbildung habe, dann muss ich nie mehr was lernen, dann bin ich fertig. Dann muss ich nur noch leben. Aber der Mensch braucht sein ganzes Leben lang, um reif zu werden. Anselm Grün sagt sogar, ganz reif wird die Frucht des Menschen erst durch seinen Tod. Das habe ich kürzlich gelesen und das hat mich angesprochen. Alles bis zu unserem letzten Tag wird in unseren Reifeprozess einbezogen und kann dem Reifen dienen. Was hindert auch das Wachstum? Schlechte und abwertende Gedanken, die wir über uns selbst immer wieder wiederholen. Das war ja eh klar, dass ich das nicht hinkriege. Ich bin ja echt zu doof dazu. Hätte ich es besser gar nicht erst ausprobiert. Oder wenn jemand sich ängstlich vergräbt und versteckt hinter irgendetwas. Wenn ich mich vergleiche mit anderen und resigniere. Wenn man sich um Unwichtiges dreht. Sie merken, das ist ähnlich wie heute Vormittag, dieses der gute Umgang mit sich selbst, also was in unserem Kopf vonstatten geht. Und leider kommt das in der Beratung von Menschen, die fest im christlichen Glauben stehen, viel zu oft vor. Man will es nicht glauben. Man kann ein großes geistliches Wissen haben, viele Bibelstellen auswendig kennen und trotzdem in der Reifung der Persönlichkeit, dass manches nicht gleichmäßig sich entwickelt hat und da manches stagniert. Es verbraucht unnötig Energie. Menschen sorgen und martern sich damit und merken auch, dass es ihnen so nicht gut geht. Und sie sehnen sich nach der Freiheit, von der die Bibel spricht. Wir sollen gesunde Persönlichkeiten werden. Das wünscht sich Gott für unser Leben. Aber das fällt niemandem in den Schoß. Es braucht auch oft mehr Bemühungen als ein Gebet. Ich will Gebet nicht unterschätzen. Und trotzdem braucht es auch unser Dazutun, dieses Arbeiten dran, Dinge korrigieren, dass Dinge verändert werden. Denn von Natur aus wiederholen wir einfach, was wir immer schon machen und denken. Und wir beharren innerlich drauf, dass das Leben so ist, wie wir meinen. Dass Gott so ist, wie wir meinen. Die anderen so sind, wie wir über sie denken. Und daraus ergibt sich so ein starres Bild. Ich habe 2 Buchempfehlungen für Sie mitgebracht, die mir in dem Bereich auch weitergeholfen haben. Wenn Sie mal irgendwann drauf stoßen, das ist von Peter Scazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Das beschäftigt sich sehr gründlich damit. Das ist ein Pastor, der solide daran arbeitet und auch sagt, dass das oft leider nicht identisch ist, das geistliche Wachstum und das persönliche Wachstum. Und dann gibt es ein Buch von Thomas Harry, Echt und stark, kraftvoll glauben, Tiefgang finden. Wenn Sie sich mal zu Weihnachten ein Buch wünschen wollen und da weiterkommen wollen, das kann ich Ihnen empfehlen. Ja, es gibt das automatische Wachstum, die Reifung und Stärke durch Lebenskrisen. Davon haben wir heute Vormittag gesprochen. Aber nicht jeder wird davon stark. Manche Frauen, manche Menschen werden auch bitter, empfindlich, ängstlich oder misstrauisch. Deshalb ist es gut, auch selber bewusst die Weichen zu stellen. Persönliches Wachstum erfordert die eigene Reflexion und auch gewisse Ziele, die man erreichen will. John Maxwell, das ist ein weltbekannter Autor und Christ und ein Autor, ein Coach für Führungskräfte, für christliche Führungskräfte und Führungskräfte insgesamt. Von dem habe ich gelernt, dass er tägliche Übungen zum Wachstum empfiehlt. Die 4 täglichen Übungen möchte ich Ihnen vorschlagen. Er sagt, wir sollen täglich etwas lesen. Also nicht nur was Informationen, nicht nur im Kochbuch, oder irgendwie, wo Informationen drinstehen, sondern etwas, was uns geistlich und persönlich weiterbringt. Vielleicht ist das eine Lydia-Zeitschrift, vielleicht ist das ein geistliches Buch, vielleicht ist das eine Biografie, je nachdem, was sie anspricht. Sich vornehmen, ich lese jeden Tag was, ein gutes Zitat, etwas, was einen weiterbringt. Sein 2. Rat, tägliche Übung zum Wachstum, täglich drauf aus sein, die Perspektive zu erweitern, weiterzudenken, andere zu fragen, wie siehst du das denn? Und ehrlich wissen zu wollen, wie die sehen, wie sie denken über ein Sachverhalt politisch oder irgendetwas Ethisches oder etwas, wie sie das Leben gestalten. Unsere Kinder zu fragen, unsere Heranwachsenden, was ist denn deine Meinung, was denkst du denn dazu, wird uns helfen zu wachsen. Es hilft uns auch, jemanden zu wachsen. Wie erlebst du mich denn? Wie kriegst du das mit, wenn wir einen Streit haben, wie ich mich da verhalte? Also Fragen stellen an andere und von den anderen die Antwort darauf achten und die Antwort ernst nehmen, damit ich meine enge Sicht weiten kann. Dann rät er, das, was wir erlebt haben, zu reflektieren. Wenn wir was erlebt haben, ein Crash an der Arbeit oder etwas sehr Schönes, uns zu fragen, und was lerne ich daraus? Was folgt daraus? Was will ich mir davon behalten? Dadurch kommt es ins Bewusstsein und geht nicht nur vorbei. Ja? Und das Vierte, was er rät, daran feilen, das Erlernte zu erhalten. Sich das aufschreiben oder aufs Handy sprechen oder sich das wohin malen oder ein Tagebuch schreiben und das ab und an mal wieder nachlesen, weil so viel wegrutscht. Es kommen neue Informationen und vieles, vieles, vieles Kostbare geht verloren. Ich liebe es, in meinem Büchlein, wo ich geistliche Erkenntnisse oder wichtige Zitate aufschreibe, mal nachzulesen, was habe ich denn vor einem Jahr, mit welchen Gedanken habe ich mich rumgeplagt, worum habe ich Gott gebeten, was hat mich beschäftigt. Und dann kommt das wieder hoch und dann wird das wieder präsent und als ein wertvoller Schatz. Vielleicht braucht der eine oder andere, und das ist gar nicht schlimm, auch Unterstützung in dem Wachstum, indem man sich einen Mentor sucht, vielleicht auch Beratung und Therapie in Anspruch nimmt. Das ist gar nichts Schlimmes. Sehr zu empfehlen ist natürlich auch das Mentoring. Gerade die jungen Menschen, das ist gelistet im christliches Mentorennetzwerk CMN. Kann man gucken im Internet, kann man darum bitten, dass man einen Mentor findet, einen geistlichen Mentor, der einen begleitet durch diese spannende Zeit der jungen Jahre, wo viele Fragen offen sind. Ich bin dort auch gelistet als Mentorin und bin in so einem Verhältnis mit einer jungen Frau. Das ist eine ganz sinnvolle, hilfreiche Einrichtung. Und in Gemeinden sollte es auch mehr Mentorenbeziehungen geben, dass ältere, erfahrenere Christen jüngeren Menschen beistehen und sie in ihrer Reifung ja, einfach begleiten mit Gebet, mit praktischen Ratschlägen, mit Zuhören, mit guten Fragen stellen. Das Zweite also war, was uns hindert, in die Stärke hineinzuwachsen, das stagnierende Wachstum. Und das Dritte ist, in Rollen verhaftet bleiben. Was ich damit meine? Ich meine damit unreflektiert Dinge einfach übernehmen. Einfach als gegeben hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen. Zu denken, das kann ich doch nicht machen. Obwohl in mir eine gute Idee schlummert, eine neue Leidenschaft, ein Traum, der auch anderen dienen könnte. Oder einfach Fähigkeiten, die da sind, um genutzt zu werden. Am Vormittag haben wir ja davon gesprochen, was an Katharina Luther so erstaunlich war. Ich habe es genannt, die Rolle annehmen und von innen her erweitern. Also es geht nicht darum, alles abzuschütteln, was sich bewährt hat und was sich entwickelt hat, in Bezug auf das Frauenbild in der christlichen Partnerschaft oder in Bezug auf Familienmodelle oder auf Parts von Frauen in der christlichen Gemeinde. Aber die stehen auch nicht, dass man nie darüber reden kann und nie nachfragen kann. Es geht darum, Spielraum auszuloten. Welchen Spielraum haben wir denn? Und den Spielraum zu nutzen und eventuell die Rolle von innen ein klein wenig zu vergrößern. Die ersten Männer, die Elternzeit genommen haben, weiß ich nicht, vor 15, vor 20 Jahren, wann das anfing, das war gut. Die haben damit auch für die anderen es etwas leichter gemacht, ihnen zu folgen. Die Ersten, die sowas machen, brauchen immer ganz schön Mut. Ich möchte Ihnen noch was aus meinem Leben erzählen. Als junge Predigerfrau 1993 lebten wir in Görlitz. Da war ich 25 Jahre alt. Und da wurde mir die Aufgabe übertragen von der Predigerfrau, die vor mir dort war. Das ist doch ganz klar, dass die junge Predigerfrau die Frauenstunde übernimmt, die Frauenstunde zu leiten. Und ich war damals so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich wollte wirklich dem Herrn dienen, aber ich wollte nicht die Frauenstunde übernehmen. Liebenswerte Frauen, aber die manche konnten meine Omas sein. Ich liebe auch Omas, aber es war einfach nicht das, was ich machen will. Wissen Sie, wie schwer das für mich war, meine Entscheidung zu treffen und da dem lieben Bruder einen Brief zu schreiben und zu sagen, Nein, ich möchte das nicht übernehmen. Ich möchte eine andere Art von Frauenarbeit anfangen. Da hat selbst mein Mann gedacht, kann man das machen? Aber das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, weil daraus eine Freiheit gewachsen ist. Dadurch ist in 3 verschiedenen Orten, wo ich gewohnt habe, hatte ich die innere Freiheit, eine andere Art von Frauenarbeit aufzubauen, die sich an jungen Frauen und an außenstehenden Frauen orientiert hat. Das hat mir geholfen, dass ich damals so mutig war. Und das war nicht, weil ich querschießen wollte, sondern ich wollte in meine Berufung auch hineinwachsen. Entscheidende Weichenstellung. Was können wir daraus lernen? Ich sage Ihnen das, wo auch einige schon ein bisschen älter sind als ich, einfach um auch zu wissen oder Ihnen mitzugeben, ist wichtig, dass wir nicht denken, wenn die jungen Frauen uns, ihre Enkelinnen und ihre Töchter und ihre Patenkinder etwas anders machen als wir, als sie damals, die wollen vielleicht Gott nicht dienen. Nein, sie wollen Gott schon dienen, aber auf ihre andere Weise vielleicht. Und sie werden sich entfalten und sie brauchen es, dass wir älteren Frauen, das stelle ich mich inzwischen mit dazu, sie unterstützen. Meine Beobachtung als junge Frau war, dass oft ältere Frauen, die stark im Leben und im Glauben gewesen sind, sehr ruhig und unscheinbar in der Gemeinde auftraten. Das hat mich gewundert. Ich habe das vermisst, dass Frauen sich mitteilen, über ihre Glaubenserfahrung und Lebenserfahrung sprechen. Meine Mutti ist jetzt 75 Jahre alt und die hat sie mir jetzt kürzlich am Telefon gesagt, als ich ihr ein bisschen von dem Vortrag erzählt habe, mit mir hat nie jemand über mein Potenzial und meine Fähigkeiten gesprochen. Das glaube ich, das war einfach so. Das war eine andere Zeit. Wenn Sie zu dieser Generation gehören, bitte seien Sie nicht traurig. Jede Zeit hat ihre Chancen und hat ihre Grenzen. Aber Sie haben es jetzt in der Hand, eine Ermutigerin für die nächste Generation zu werden. Und ich bitte Sie darum. Denn ich hatte eine. Da gab es eine Predigerfrau, die hat zu mir gesagt, ihr jungen Predigerfrauen, ihr macht das viel besser als wir. Wir haben immer nur gedacht, wir müssen unseren Männern den Rücken frei halten. Und dass ihr manches anders macht mit Familie und so weiter, das finde ich gut. Und seitdem, seit über 10 Jahren, ist es auch für mich so eine Passion, junge Predigerfrauen zu unterstützen, dass sie ihre Art finden und dass sie die Rolle neu definieren und sie leben. Da sind Predigerfrauen dabei, die haben BWL studiert, die wollen nicht nur Predigerfrau sein. Oder die sagen, meine Berufung ist Grundschullehrerin. Die erste gepierste Predigerfrau, das fand ich großartig, als da eine dabei war. Die mit Leidenschaft für die Gemeinde da ist, das ist eine Ergotherapeutin. Das ist jetzt mein persönliches Beispiel, weil ich aus dem Bereich komme. Aber das trifft auch für andere Bereiche zu. Es gibt eine Menge andere Themen, wo diese Rollen wichtig sind. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie haben Sie das gemacht? Wie machen das vielleicht Ihre Töchter? Rollen von Frauen in der Gemeinde. Auch die Haltung einzelner Gemeinden zueinander. Für die nächste Generation, die unsere Töchter und Enkelinnen, werden vielleicht Gemeindegrenzen kaum mehr eine Rolle spielen. Und das ist gut so, dass auch dieses Rollenverständnis abgebaut wird. Das ist jetzt der Ende des Parts, was hindert uns, in unsere Stärke hineinzuwachsen. Ich gönne Ihnen jetzt eine kurze Denkpause. Wenn Sie sich irgendwas im Kopf festhalten wollen, was für Sie in den 3 Dingen jetzt wichtig war, dann haken Sie da kurz nochmal ein. Was hindert uns, in unsere Stärke hineinzuwachsen? Vielleicht das Denken, dass wir es gar nicht dürfen. Vielleicht das stagnierende Wachstum oder ein falsches Rollenverständnis oder dieses Verhaftetsein in Rollen. Und jetzt kommt der schönste Part. Wie sieht Gott uns und unsere Stärke? Wir sind Gottes Meisterstück. Ist Ihnen das bewusst? Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, manche Übersetzung auch sein Gebilde, durch Jesus Christus geschaffen zu guten Werken. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Oder andere Übersetzung, welche er zuvor erschaffen hat, dass wir darin wandeln. Im Englischen klingt es auch sehr schön. For we are God's masterpiece. Wir sind Gottes Meisterwerk, sein Meisterstück, sein Kunstwerk. Was für ein Wort. Wir, ich, sie, jede von Ihnen. Oder eine andere englische Übersetzung, we are his workmanship, das ist Wertarbeit. Deutsche Wertarbeit, wissen wir im Deutschen, was das bedeutet? Wir sind Gottes Wertarbeit, Werk, Ausführung, Qualitätsarbeit. Davor steht im Text, auf seine eigenen guten Taten kann sich niemand vor Gott etwas einbilden. Und hier kommt in unserem Satz, die guten Werke sind von Gott. Sie sind von ihm geplant und vorbereitet. Wir müssen sie uns nicht erst ausdenken. Gott hat sie schon in petto, fein abgestimmt auf unsere Begabungen, auf unsere Neigungen und Fähigkeiten, eingepasst in unsere ganz persönliche Lebenserfahrung. Nochmal in unsere Sprache übersetzt. Gott hat uns geschaffen, damit wir gute Werke tun sollen. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Unsere besten Ideen sind vielleicht gar nicht von uns. Die hat Gott in uns wachsen lassen. Durch Impulse und Gedanken anderer, die wir aufgeschnappt haben. Durch unsere biografische Erfahrung. Und durch den Zufluss von Gottes Geist zu unserer privaten Logik, zu unserem Denkvermögen und unserer Erfahrung. Das können wir nicht auseinandernehmen, wie Gott da wirkt. Wir sind sein Gebilde, seine Neuschöpfung. Und damit hat Gott etwas vor. Die Stärke, die in uns ist, will Gott einbinden in sein Wirken in unserer Welt. Das ist sein Plan mit uns. Oft wird ja Gottes Plan anders verstanden. Eher als eine Art exakte Vorgabe, wie etwas zu werden hat. Eine Schablone, die sich erfüllen soll. Das erscheint mir zu starr. Ich bin schon als junge Frau darüber gestolpert, als für mich die Frage mit der Partnerschaft interessant wurde. Und mir dann gesagt wurde, musst dafür beten, dass Gott dir den schickt, den er für dich vorherbestimmt hat, der für dich auserwählt wurde. Und das ist dann der Richtige. Ich habe daran gezweifelt, weil ich habe mir gedacht, was ist, wenn einer einen Fehler macht? Was passiert, wenn einer den Falschen wählt? Dann bricht das ganze System zusammen, wie beim Domino-D. Und das kann nicht sein, weil Menschen können niemals Gottes Pläne ruinieren, wenn sie Gottes Vorgaben nicht folgen. Das ist für mich absolut undenkbar. Ich glaube, dass Gott so souverän ist, dass er aus 1000 Möglichkeiten immer wieder eine segensreiche Variante kreieren kann. Schon eine gute Mutter soll ja flexibel sein, wenn am Tag irgendwas schiefgegangen ist und anders als geplant, dann im besten Falle noch die Fähigkeit zu haben, dass es ein guter Tag für die ganze Familie wird. Wie viel mehr Gott. Er kann Segen bewirken aus verkorksten Situationen, auch aus menschlichen Fehlentscheidungen. Nichts auf der Welt kann Gott schachmatt setzen. Immer wieder findet er eine neue Variante. Und im Nachhinein, wenn wir zurückblicken und sehen, wie sich eins ins andere gefügt hat, scheint es so, als ob es so sein musste. Deshalb glaube ich, sein Plan für mein Leben ist nicht, wen ich heirate, welchen Beruf ich ergreife, wo ich wohnen werde, sondern sein Plan für mich ist, dass ich so viel wie irgend möglich von dem Potenzial, das er in mich reingelegt hat, entfalte, damit er durch mich wirken kann. Nochmal. Ich glaube, dass sein Plan ist, dass ich so viel wie möglich von dem Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, entfalte, damit Gott dadurch wirken kann. Denn Gott will Menschen erreichen, um zu trösten und zu helfen, um den Glauben an den Auferstandenen zu bezeugen, der unsere Schuld abnimmt und uns wirklich Frieden bringt. Und Gott will durch Menschen die Verhältnisse dieser Welt verbessern. Wodurch wirkt Gott in der Welt? Seit Jahrtausenden gefällt es ihm, außer durch seinen Heiligen Geist, hauptsächlich durch Menschen zu wirken. Menschen wie Sie und mich. Deshalb wünscht er sich, dass wir in unsere Stärke hineinwachsen und dass die Stärke mit mir wächst, wie meine Haut. Dafür muss ich manchmal über die Komfortzone ein bisschen drüber gehen und ihm vertrauen und tun, was mir möglich ist. Wir vergleichen uns viel zu oft mit anderen, das hatten wir heute Vormittag auch schon mal. Gott macht das nicht. Er misst mich nur an meinen eigenen Möglichkeiten und an dem, was er mir anvertraut hat. Das steckt in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Er vergleicht nicht Knecht 1 mit Knecht 2, wer wie viel hat, sondern er misst jeden an dem, was er ihm anvertraut hat. Und so ist es auch mit unserer Stärke und mit unseren Begabungen. Wir sind sein Meisterstück, seine Wertarbeit. John Henry Newman, nochmal ein Zitat, der hat von 1801 bis 1890 gelebt. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. Es geht nicht nur ums Tun, es geht auch ums Sein. Das kommt auch in diesem Zitat vor. Um die Abhängigkeit von Gott und um das tiefe Vertrauen in seine Fürsorge. Also mich einbinden lassen in Gottes Pläne mit dieser Welt und in seinem großen Ganzen mitwirken. Haben Sie noch Kraft für einen Schlussgedanken? Ich weiß, es ist ganz schön viel Programm. Vor einem Monat war in der Bibellese Buch Habakuk dran. Lesen Sie auch nach dieser Bibellese? Ist das bei Ihnen auch so üblich? Na gut, also jedenfalls Buch Habakuk, das ist schon ein nicht so einfacher Prophet. Das ist eine harte Kost. Und es beginnt mit der Klage über kühne und wütende Belagerer, die gegen Israel antreten. Truppen, die beängstigend die kriegerische Erfolge erzielen. Und am Anfang im Kapitel 1, Vers 11, steht die Beschreibung, ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Also nicht, die haben einen Götzen als Gott, sondern die eigene Stärke ist ihr Gott. Das ist ein starker Satz, der ist auch heute aktuell. Die eigene Stärke als Gott. Das ist die Falle. Ist ja auch verführerisch, der eigenen Potenz und Macht und Stärke zu vertrauen. Die eigene Wirksamkeit auszutesten und als Vorteil für mich selbst einzusetzen. Manche Menschen vertreten das ganz strikt und die sagen dann auch noch, na, der Glaube ist ja eh nur eine Krücke für Schwache. Aber ein bisschen Ansätze davon können sich auch bei uns Glaubenden einschleichen. Ich kenne das teilweise von mir. Also vorher erst vor was ganz Spannendem, sag mal ein Vorstellungsgespräch, vorher beten, dass Gott mir hilft, diese Herausforderung zu meistern und hinterher auch ein bisschen stolz mit drauf sein, wie gut ich das doch hingekriegt habe. Oder ein gutes Feedback zu kriegen. Also das geht ineinander übers. Schön, dass Sie nicken, dass es nicht alleine so geht. Wir wollen nicht unsere Stärke anbeten und verherrlichen, sondern unseren Gott. Und im dritten Kapitel von diesem Buch Habakuk, das hat nur die drei Kapitel, kommt der Satz, ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über Berge springen. Diese Frage der Stärke liegt wie eine Klammer um dieses gesamte Prophetenbuch. Nicht die Stärke ist mein Gott, sondern Gott, der Herr, macht mich stark. Das heißt, vorher schon fleißig sein und mich auf was vorbereiten oder mutig sein und mit Gottes Hilfe alles in Angriff nehmen und dann im Vertrauen auf ihn ins kalte Wasser springen. Ich bin der Schwimmer und er ist das Wasser, das mich trägt. Ja, ich weiß, der Vergleich ist unvollkommen, denn dass ich gesund bin und schwimmen kann, kommt ja letztlich auch von Gott. Im Habakuk hieß es ja, er beflügelt meine Schritte. Ja, aber laufen muss ich selbst. Eine andere Parallele, Florian Sitzmann. Jetzt finde ich mein Heft nicht. Hier, ist egal. Hier. Auf dem letzten Willow-Magazin war er hinten porträtiert. Das ist ein bekannter Musikproduzent und Musiker, der schreibt über das Mentoring einer jungen christlichen Sängerin, die er jetzt begleitet, steht hier hinten drauf. Wenn die Haltung ist, lieber Mentor, entfalte mein Potenzial, wird es schwierig. Es muss bei Mentee nennt man den jungen Menschen, der dieses Mentoring in Anspruch nimmt, es muss bei Mentee ein großer Wille vorhanden sein, die gottgegebenen Potenziale zu entfalten. Also der Mentor alleine kann gar nichts machen mit diesem Mentee, wenn er nicht mitmacht. Das ist wohl mit Gott nichts anders. Wir haben den kompetentesten und ermutigendsten Mentor, Gott, der hinter uns steht. Und er rechnet mit unserer Mitarbeit im Rahmen unserer Möglichkeiten. innerhalb unserer Grenzen, die wir ruhig ein wenig erweitern dürfen. Gott möchte, dass wir in vielen Bereichen die Stärke, die er uns gegeben hat, auch einsetzen. Mal eigenverantwortlich, mal eher kühn, mal eher ausdauernd. Und hinterher ihm danken für seine Tragkraft, für die Fügungen, für seine Gnadengeschenke. Betet nicht um ein einfaches Leben, betet darum, stärker zu werden. Betet nicht um Aufgaben, die eurer Kraft entsprechen, betet um Kraft, die euren Aufgaben entspricht. Und unsere Hauptaufgabe ist, Gott ehren und den Menschen dienen. Jetzt ganz am Schluss wechsle ich ins vertrauliche Du. Was wirst du anfangen mit dem, was du heute gehört hast? Mit dem, was dir wichtig geworden ist? Was du gedacht hast? Ob du nun kreativ, konstruktiv, aktiv bist oder schützend, bergend und fürsorglich? Sei treu in kleinen Dingen, denn in ihnen zeigt sich deine Stärke. Das hat Mutter Teresa gesagt. Welche Herausforderung liegt vor dir? Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Mach dir keine Sorgen, dass du nicht stark genug bist, bevor du begonnen hast. Unterwegs macht Gott dich stark. Gott flüstert uns ins Herz, denk nicht zu klein von dir und denk nicht zu klein von mir. Ich brauche dich in dieser Welt. Du bist ein Meisterstück, handverlesen von Gott. Du bist geliebt, eine Person von höchstem Wert und großer Bedeutung. Amen. Gott flüstert uns ins Herz, denk nicht zu klein von dir und denk nicht zu klein von mir. Ich brauche dich in dieser Welt. Dieses Zitat ist auch in dem Kalender vorhanden.